Guten Abend, ich begrüße alle ganz herzlich und natürlich auch alle, die über den Livestream zugeschaltet sind. Wir sind bisher gekommen bis 1. Samuel 10 und haben in der vergangenen Stunde bereits Vers 1 gelesen. Ich wiederhole. Und Samuel nahm die Ölflasche und goss sie auf sein Haupt aus. Und er küsste ihn und sprach: Ist es nicht so, dass der Herr dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt hat? Und bevor wir weiterlesen, wollen wir darüber nachdenken. 1. Samuel 10. Saul wird zum König gesalbt, aber mit einer Ölflasche. Das ist nicht eine Glasflasche, sondern eine Tonflasche, wie man sie hier sieht. Die stammt aus meinem Besitz, wurde in den 1930er Jahren im Kidron-Tal unten unterhalb der Altstadt von Jerusalem gefunden. Und das war rechtlich noch so, dass das alles legal war, wie das dann in meinen Besitz gekommen ist. Ja, das war noch vor der Staatsgründung Israels. Und das ist jetzt aus biblischer Zeit eine Ölflasche. Und wenn man das sich überlegt, in 1. Samuel 16, als dann David gesalbt wurde, nicht mehr als König nach den Gedanken der Menschen, sondern als König nach dem Herzen Gottes, da lesen wir in 1. Samuel 16, und der Herr sprach zu Samuel: Bis wann willst du um Saul trauern, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu Isai, dem Betlehemiter, senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen König ersehen. David wird mit dem Horn gesalbt und der Unterschied kann leicht festgestellt werden. Man müsste die Flasche und das Horn auf den Boden werfen und schauen, was dann noch bleibt. Die Flasche zerbricht, das Horn besteht, bleibt. Und so sollte das Königtum von Saul zerbrechen, weil es nicht nach Gottes Gedanken geschehen war. Gott hat den König gegeben, weil eben dickköpfig darum gebeten wurde. Und wir haben gesehen, es war eigentlich ein Gericht Gottes. Wie Hosea 13, Vers 11 sagt: In meinem Zorn gab ich dir einen König. Und in meinem Grimm nahm ich ihn weg. Das Ende Sauls war ein Gericht, aber schon der Anfang, dass dieser König gegeben wurde. Und so sehen wir, alle Details haben etwas zu bedeuten, aber der Bibeltext sagt das nicht so. Es sind eigentlich nur sehr wenige Verse, wo Dinge auch interpretiert werden. Das meiste muss man einfach im Licht des übrigen Wortes Gottes betrachten. Und dadurch entsteht die Erklärung. Und auch in der Reihenfolge der Darstellung, indem man den Gedankenfluss versucht zu erfassen. Nun gehen wir weiter in 1. Samuel 10. Ab Vers 2 werden Saul prophetische Zeichen, drei Zeichen mitgegeben. Wenn du heute von mir weggehst, so wirst du zwei Männer treffen beim Grab Rahels, an der Grenze von Benjamin in Zeltzach. Und sie werden zu dir sagen: Die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen gegangen bist. Und siehe, dein Vater hat die Sache der Eselinnen aufgegeben, und er ist um euch bekümmert. Und spricht: Was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und gehst du von dort weiter und kommst zur Terebinte Tabor, So werden dich dort drei Männer treffen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei Böckchen und einer trägt drei Laibe Brot und einer trägt einen Schlauch Wein. Und sie werden dich nach deinem Wohlergehen fragen und dir zwei Brote geben. Und du sollst sie aus ihrer Hand annehmen. Danach wirst du zum Hügel Gottes oder nach Gibea Elohim auf Hebräisch. Nach Gibea Elohim kommen, wo Aufstellungen der Philister sind. Und es wird geschehen, so wie du dort in die Stadt kommst, wirst du eine Schar Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Harfe und Tamburin und Flöte und Laute. Und sie werden weissagen. Und der Geist des Herrn wird über dich geraten. Und du wirst mit ihnen weissagen und wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Und es soll geschehen, wenn dir diese Zeichen eintreffen, so tu, was deine Hand finden wird, denn Gott ist mit dir. Und geh vor mir nach Gilgal hinab und siehe, ich will zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern, um Friedensopfer zu schlachten. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme, und ich werde dir mitteilen, was du tun sollst. Eigenartig. Warum diese Zeichen? Nun, Samuel hat vorausgesagt, Saul wird König werden. Hat ihn gesalbt, aber das war jetzt noch nicht für das Volk klar. Und um Saul zu stärken, gibt er ihm 3 prophetische Zeichen, die er gerade in der nachfolgenden Zeit erleben sollte, als Bestätigung, dass die Prophetie auf längere Frist auch in Erfüllung gehen wird. Das ist etwas ganz Grundsätzliches für die Prophetie der Bibel. Die biblischen Propheten, die durften sich nie irren. Wenn wir kurz aufschlagen in 5. Mose 18, da wird der Prophetentest vorgestellt. Ich war, die 5 Bücher Mose bildeten den Anfang der Bibel. Und wie konnten die Israeliten wissen, dass die 5 Bücher Mose Gottes Wort sind? Sie haben all die Zeichen und Wunder in Ägypten, im Zusammenhang mit den 10 Plagen, erlebt. Und dann auch während der 40 Jahre Wüstenwanderung. Das war eine Konzentration von Zeichen und Wundern. Die haben Mose als Propheten Gottes vollumfänglich bestätigt. Aber für die spätere Zeit war es wichtig, dass man erkennen konnte, welche weiteren Bücher sollten zur Bibel gehören? Also wie gesagt, Mose gab die 5 Bücher Mose und übrigens auch das Buch Hiob. Das wird uns im Talmud überliefert, dass Mose das Buch Hiob Israel gegeben hatte und natürlich auch Psalm 90, Gebet des Mannes Gottes. Gebet von Mose, dem Manne Gottes, das war auch von ihm. Also die Bibel, ganz am Anfang waren die 5 Bücher Mose, das Buch Hiob und Psalm 90. Und die weiteren Propheten, die mussten bestätigt werden. Wie? 5 Mose 18, Vers 20. Doch der Prophet, der sich vermessen wird, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht geboten habe zu reden, oder der im Namen anderer Götter reden wird, dieser Prophet soll sterben. Und wenn du in deinem Herzen sprichst, wie sollen wir das Wort erkennen, das der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das das Wort, das der Herr nicht geredet hat. Mit Vermessenheit hat der Prophet es geredet Du sollst dich nicht vor ihm fürchten. Also wenn eine Aussage nicht in Erfüllung ging, war das der Beweis, dass es sich um einen falschen Propheten handelt. Und den sollte man gar nicht als Propheten achten. Das ist ein strenger Test. Ja, das wäre verheerend, nicht wahr? Würde dieser Maßstab angewendet werden heute mit den neuen Propheten, die sich dauernd irren und trotzdem, sondern die, die an neue Prophetie glauben, sich von denen nicht ab. Das ist absolut unhaltbar. Aber eben, die biblischen Propheten, die mussten diesen Test durchmachen. Aber natürlich haben die Propheten oft über das Ende der Tage gesprochen, über die Endzeit. Und da konnten sie ja vorher sterben, bevor sie dann gesteinigt wurden. Nicht wahr? Aber natürlich war das so, die haben alle von dem Messias gesprochen, alle Propheten. Und von der weit entfernten Zukunft. Aber alle Propheten mussten eben auch Prophetien aussprechen, die in ihrer Zeit in Erfüllung gehen mussten. Und die mussten hundertprozentig eintreffen, sonst waren sie keine Propheten. Und dann wurde auch ihre Prophetie über die fernen Zeiten nicht akzeptiert. Also alle Bibelbücher, die auf Mose folgten, waren getestet nach diesem Maßstab. Und Samuel konnte an solchen Prophezeiungen getestet werden und darum hat er Saul diese drei Zeichen mitgegeben als Bestätigung des Wortes, das sich erst später erfüllen sollte. Aber vielleicht noch ein Punkt zur Vervollständigung. Es konnte auch sein, dass ein falscher Prophet etwas voraussagte und das hat sich erfüllt. In 5. Mose 13 wird dieser Fall behandelt. 5. Mose 13, Vers 2. Wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder jemand, der Träume hat, und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder, und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, von dem er zu dir geredet hat, indem er sprach, lasst uns anderen Göttern nachgehen, die du nicht gekannt hast, und ihnen dienen. So sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten. Und ihr sollt seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen. Und ihm dienen und ihm anhangen. Also, hier wird die Möglichkeit gezeigt, dass ein Prophet ein Wunder voraussagt, das er tun würde, oder ein Zeichen voraussagt und das trifft ein. Dann ist das aber kein Beweis, dass er ein richtiger Prophet ist. Das ist auch möglich. Und da muss man seine Lehre testen. Wenn er eben falsch lehrt, dann ist auch die Prophetie, die sich erfüllt, nicht ein Beweis für die Wahrheit. Also, es muss stimmen. Alle Aussagen müssen in Erfüllung gehen und alle Aussagen müssen lehrmäßig mit dem Gesetz Mose übereinstimmen, mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und das ist interessant, weil gerade für die Endzeit hat der Herr Jesus vorausgesagt, dass da viele falsche Propheten kommen werden. Matthäus 24, die Jünger fragen den Herrn, was ist das Zeichen der Endzeit? Und der Herr beantwortet diese Frage, indem er nicht ein Zeichen sagt, sondern er sagt gegen 30 Zeichen. So ist unser Herr. Er gibt viel mehr, als was wir ihm bieten. Und in Matthäus 24, Vers 11, sagt er über die Endzeit, Und man muss immer daran denken, die Endzeit, das ist in der Bibel die Zeit, in der das jüdische Volk wieder heimkehrt ins Land der Vorfahren und den Staat gründet. Das ist unsere Zeitepoche. Matthäus 24, 11, dort sagt der Herr, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Nicht ein paar, viele. Und wirklich gefährliche, denn sie werden viele verführen. Vers 24. Denn es werden falsche Christi, also falsche Messiasse, und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Falsche Propheten, aber die tun wirklich Zeichen und Wunder. Und zwar nicht kleine Sachen, große Sachen. Und nicht einfach Betrug, so Täuschung. Das gibt's auch in der Endzeit. Das wird in 2. Timotheus 3 gesagt. Aber hier geht es um falsche Propheten, die wirklich große Zeichen und Wunder tun, die so ähnlich sind dem biblischen Original, dass sie gefährlich sein würden, sagt der Herr, dass auch die wahren Gläubigen, das sind die Auserwählten, dass die verführt werden. Also, so ist es ganz wichtig, dass man eben den Standard für Propheten klar kennt aus der Bibel. Alles muss sich erfüllen. Und selbst wenn sich etwas erfüllt, dann muss auch die Lehre stimmen. Mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und es kommt natürlich noch dazu, das Wort Gottes ist abgeschlossen. Und das letzte Buch in der Bibel, die Offenbarung, auf dem letzten Blatt, sagt, wer zu diesem prophetischen Wort noch etwas hinzufügt, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen. Und damit sind diese Endzeitpropheten überhaupt disqualifiziert, weil Gott uns seine volle Offenbarung schon gegeben hat. Ja, und so kann man eben den Prophetentest auch heute anhand des Wortes Gottes anwenden, aber das war eben auch in biblischen Zeiten notwendig. Ja, das war so ein kleiner Exkurs, ausgehend von diesen drei Kurzzeitprophetien von Samuel. Aber auch da liegt mehr drin. Wir müssen uns fragen, ja, was bedeutet das? Warum genau diese Zeichen, hätte ja ganz etwas anderes sein können? Wir gehen zurück zu 1. Samuel 10, Vers 2. Wenn du heute von mir weggehst, so wirst du zwei Männer treffen beim Grab Rahels an der Grenze von Benjamin in Zeltzach. Also sagt ihm voraus, du wirst zwei Zeugen begegnen. Die Zahl 2 ist in der Bibel immer wieder die Zahl des Zeugnisses. Nicht wahr? Der Herr Jesus hat die 12 Jünger immer 2 und 2 ausgesandt. Die 70 Jünger 2 und 2 ausgesandt. Lukas 10. Die Zahl 2 ist die Zahl des Zeugnisses. Und nun, er wird die zwei Männer antreffen beim Grab Rahels. Übrigens, beim ersten Zeichen sind es 2 Männer. Beim zweiten Zeichen sind es 3 Männer, Vers 3. Und beim dritten Zeichen ist es eine Schar, Propheten, Vers 5. Also da ist auch eine Struktur drin. 2, 3, dann viele. Beim Grab Rahels, das erinnert an eine dramatische Sache im Leben von Vater Jakob, dem Stammvater Israels. Schlagen wir auf, 1. Mose 35. Das ist der Moment, wo Rahel starb. Und Rahel war ja eigentlich die Frau, die Jakob einzig heiraten wollte. Er wollte gar keine andere. Aber durch den Betrug bei Laban kam es ja dann dazu, dass er Lea heiratete und dann ging es einfach weiter, dass er danach noch deren Mägde heiratete. Aber Rahel, das war eigentlich die Frau, die er von Anfang an als einzige gewünscht hatte. Und wir lesen in 1. Mose 35, Vers 16, Und sie brachen auf von Bethel. Und es war noch eine Strecke Landes, um nach Ephrat zu kommen. Da gebar Rahel. Und es wurde ihr schwer bei ihrem Gebären. Und es geschah, als es ihr schwer wurde bei ihrem Gebären, da sprach die Hebamme zu ihr: Fürchte dich nicht, denn auch dieser ist dir ein Sohn. Also die ist schon im Sterben. Und die Hebamme spricht seelsorgerlich mit ihr, macht ihr noch Mut, habe keine Angst, noch ein Trost. Du kriegst einen Jungen. Ja, nach Josef. Jetzt auch nochmals einen Sohn. Und es geschah, als ihre Seele ausging, denn sie starb. Da gab sie ihm den Namen Ben-Oni, Sohn meiner Not oder Sohn meiner Mühsal. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin, Sohn der rechten Hand. Das heißt, Sohn des Gelingens. Ja, mit der rechten Hand gelingt mehr als mit der linken. Bei den meisten, nicht bei allen. Ja, und so wurde Benjamin geboren. Und Rahel starb und wurde begraben auf dem Weg nach Ephrat, das ist Bethlehem. Und Jakob richtete über ihrem Grab ein Denkmal auf. Das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. Saul geht zu diesem Grabmal von Mutter Rahel. Und das erinnert ihn an diese schlimme Geschichte. Die Mutter stirbt, aber es gibt neues Leben. Also hier kommen uns die Gedanken von Tod und Leben nach dem Tod, Auferstehung, entgegen. Und das wäre ja das Wichtige gewesen, dass Saul sich bekehrt, sodass er hätte sagen können, mein altes Leben, das ist vorbei. Und ein ganz neues Leben mit dem Herrn hat begonnen. Das ist ja das, was wir nach Römer 6 in der Taufe zum Ausdruck bringen. Getauft wird man nicht vor der Bekehrung nach der Bibel, sondern nach der Bekehrung. Und in der Taufe drückt man zeugnishaft aus, was geschehen ist. Das Untertauchen drückt aus, der Tod von Christus ist mein Tod, mein altes Leben ist vorbei. Und so ist das in der Taufe ein Bild des Grabes, wenn man untergetaucht wird. Und wenn man dann wieder raufkommt, ist es ein Bild der Auferstehung. Und das Zeugnis, Jesus Christus ist auferstanden und für mich hat ein ganz neues Leben angefangen. Aber wir haben das schon angedeutet, bei Saul stellt man keine Bekehrung fest. Weder zu dem Zeitpunkt, noch später in seinem Leben. Und er hatte nie eine persönliche Beziehung zum Herrn. Und das ist bei ihm umso deutlicher, weil er immer sagt zu Samuel, der Herr dein Gott. Und er sagt nie, der Herr mein Gott. Aber das, dieses erste Zeichen, hätte ihn daran erinnern müssen. Wie war das bei Mutter Rahel und bei der Entstehung des Stammes, aus dem ich komme? Er war ja ein Benjaminiter. Drum, das ist nicht von ungefähr. Er als Benjaminiter, es fing eigentlich an mit Tod und Leben. Und so müsste das auch sein, ein König nach Gottes Gedanken, das ist einer, der von seinem alten Leben sprechen kann und von seinem neuen Leben. Und dann kommt noch etwas dazu. Wir haben gesehen, sie waren da auf dem Weg nach Bethlehem. Und da kommt der Gedanke von Bethlehem hier auf. Und wirklich, der König, der dann den König nach dem Herzen der Menschen ersetzen sollte, der sollte dann aus Bethlehem kommen. David, der Bethlehemiter. Und der Messias sollte dann in Bethlehem geboren werden. Micha 5. Also wir sehen, das ist alles nicht zufällig, was da geschieht. Und nun, beim zweiten Zeichen, er geht also weiter. Und nachdem er gelernt hat, dass also nicht er der Mann war, der die Esel finden sollte, sondern die Bezeugen, sie sind gefunden. Aber nicht du hast es gemacht. Und dann, Vers 3, Samuel sagt, du gehst weiter zur Terebinte Tabor. Terebinten und auch Eichen spielen in der Bibel an verschiedenen Stellen eine wichtige Rolle. Beides sind Bäume, die sehr markant in der Landschaft, wenn sie einzeln stehen und während Jahrhunderten wachsen, so markant in der Landschaft so einen geografischen Punkt aufzeigen können. Und da sollte er also zur Terebinte Tabor gehen. Die spricht von Stärke. Im Gegensatz zu dem, was Rahel dort erlebt hatte auf dem Weg nach Bethlehem. Sie war völlig entkräftet. Nicht wahr? Eben hat sie geboren, da kommt man als Frau sowieso an die Grenze. Also wenn ich sage als Frau, die Männer auch, aber die würden dann vielleicht nie mehr gebären. Aber eben, und dann war sie noch am Sterben und starb. Das ist der Ausdruck wirklich der Schwachheit. Aber aus der Gott dann neues Leben geschenkt hat. Und hier geht es um das Symbol der Stärke. Die Terebinte, Tabor. Und dort sollte er drei Männer antreffen, die gerade auf dem Weg sind nach Bethel. Und sehen wir, es ist auch wieder verknüpft mit dem vorher. Denn wir hatten ja in 1. Mose 35 gelesen, Jakob brach auf von Bethel und ging dann auf diesen Weg, der nach Bethlehem führte, und dort auf dem Weg starb Rahel. Also die Verknüpfung Bethel, Grab Rahels, Bethlehem. Also hier, die gehen nach Bethel hinauf. Und das ist ja auch eine Ortschaft so wichtig in der Bibel. Eben gerade schon in 1. Mose 35, wo wir gelesen haben, dort müsste man lesen ab Vers 1. Nachdem Jakob aus der Fremde wieder heimgekehrt war ins Land Kanaan, heißt es in 1. Mose 35, 1, und Gott sprach zu Jakob, mach dich auf, zieh hinauf nach Bethel und wohne dort. Und mache dort einen Altar dem Gott, der dir erschienen ist, als du von deinem Bruder Esau flohest. Ach so, Bethel ist ja natürlich der Ort gewesen, der eine wichtige Rolle spielte, als Jakob seinen Vater brutal betrogen hatte. Also so gemein angelogen hatte. Und das auf Anraten seiner Mutter. Das ist so tragisch. Und das hat dazu geführt, dass sein Bruder Esau ihn ermorden wollte. Und so musste er fliehen. Und wir schlagen ganz kurz auf in 1. Mose 28. Jakob wollte ins Ausland fliehen, nach Paddan Aram, also ins Gebiet der Aramäer. Und auf dem Weg dahin übernachtet ihr noch an dem Ort Bethel. Er legt dort in 1. Mose 28 einen Stein unter seinen Kopf und schläft. 28, Vers 11. Übrigens, wenn das Beduinen aus dem Sinai hören, dann merken die, oh, das ist authentisch. Warum? Es ist so, dass unter Beduinen das üblich ist, dass wenn man eben so Reisen unternimmt und irgendwo übernachten muss in der Wüste, nehmen die Steine unter den Kopf. Das ist also total genau diese Kultur. Und darum wenn man da liest, und er nahm einen von den Steinen des Ortes und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jenem Ort. Und dann träumt er ja von der Himmelsleiter. Und Gott spricht zu ihm in Vers 13, und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott Abrahams, deines Vaters und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen. Und deine Nachkommen sollen wie der Staub der Erde werden und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden. Und in dir und in deinen Nachkommen, sollen gesegnet werden alle Familien der Erde. Oder besser, in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Familien der Erde. Und ich werde, und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich zurückbringen in dieses Land, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Das ist ja unglaublich. Die Treue Gottes, dem da zugesagt wird, als er in einem ganz üblen geistlichen Zustand war. Am nächsten Tag erwacht Jakob, Vers 16, und Jakob erwachte aus seinem Schlaf und sprach, gewiss, der Herr ist an diesem Ort, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtbar ist dieser Ort. Dies ist nichts anderes als Gottes Haus, und dies ist die Pforte des Himmels. Und dann erfahren wir in Vers 19, und er gab diesem Ort den Namen Bethel. Aber im Anfang war Luz der Name der Stadt. Mandelbaum. Jetzt nennt er diesen Ort Mandelbaum, nennt er Haus Gottes, Bethel. Und er sagt, dieser Ort ist das Haus Gottes. Da ist Gott zu Hause. Da ist Gott anwesend. Und er sagt, es ist ein schrecklicher Ort. Wie? Da, wo Gott wohnt, ein schrecklicher Ort. Ja, natürlich, wenn Sünde in unserem Leben ist. Und nichts davon ist geordnet, dann kann man sich dort, wo Gott sich wohlfühlt, kann man sich nicht wohlfühlen. Ich war viele denken, wenn ich eine Gemeinde suche, dann muss es ein Ort sein, wo ich mich wohlfühle. Ja gut, aber das kommt auch darauf an, wie man geistlich steht, ob man sich an einem Ort wohlfühlt oder nicht. Und natürlich im Haus Gottes ist Gott zu Hause. Aber ob wir uns dort auch zu Hause fühlen, hängt unter anderem eben gerade davon ab, ob unser Leben geordnet ist oder nicht. Und nun sehen wir, von dort aus bricht Jakob auf und Gott muss ihn durch ganz schwere Umwege und Erziehungswege führen, um diesen verdrehten Mann gerade zu machen. Und schließlich kommt er tatsächlich wieder zurück ins Land. Und wir haben gelesen, Kapitel 35, er geht nach Bethel, weil Gott ihm sagt, geh nach Bethel und wohne dort. Er soll dort lernen, sich wohlzufühlen, da wo Gott ist. Dass das nicht mein furchtbarer Ort ist, ein wunderbarer Ort, wo Gott Verheißungen gibt, Mut macht, stärkt. Ja, und so ist das wichtig gewesen. Saul geht da zu Terabinde Tabor, trifft drei Männer, die nach Bethel hinaufgehen, an den Ort des Hauses Gottes. Ein Ort der Anbetung. Und da lernt er, um ein guter König zu sein, braucht es einerseits, dass ich weiß, was ein altes Leben ist, das vorbei ist, ein neues Leben, das begonnen hat. Aber ich muss auch wissen, was Anbetung ist. Anbetung bedeutet, dass man bewusst wird, wie klein wir sind und wie groß, wie herrlich, wie wunderbar Gott ist. Das sind alles Lektionen, die er da lernen sollte. Genau auch wie die Lektionen im Kapitel davor, als es ging um dieses Schlachtopfer, dieses Friedensopferessen. Und ihm wurde die Keule gegeben, also ein Schenkel des Opfers, das von der Kraft und von der Hingabe spricht, von der Kraft und Hingabe des Erlösers, der bereit war, für sein Volk zu sterben. Wie es in Jesaja 53 heißt, wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn, den Messias, Strafe getroffen. Und der Jesus ging entschlossen diesen Weg. In Lukas 9 sehen wir, da heißt es, dass der Herr Jesus sein Angesicht festmachte, um nach Jerusalem hinaufzugehen. Und ab Lukas 9 wird alles beschrieben als eine Reise durch viele verschiedene Ortschaften, aber alles wird gesehen als eine Reise, die als Ziel hatte, am Schluss nach Jerusalem zu gehen, um dort zu leiden, sein Leben zu geben. Diese Energie, diese Hingabe, und das sollte Saul auch erinnern. Alle diese Symbole sollten zu ihm sprechen. Nun haben wir gesehen, diese drei Männer, die da nach Bethel hinaufgehen, denen würde er begegnen und die würden mit ihm Gemeinschaft haben. Die werden ihm dann auch zu essen geben. Weil wir haben ja gesehen, der Proviant war immer ausgegangen, schon früher. Die würden ihn da ausrüsten. Die Zahl 3 spricht ganz besonders von der Gemeinschaft. 2 ist das Minimum des Zeugnisses, haben wir gesehen. Aber der Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 20, da wo 2 oder 3 zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und diese Gemeinschaft wird auch ausgedrückt, indem sie ihn mit Nahrung unterstützen. Und da musste er lernen, dass es wichtig ist, in der Gemeinschaft im Volk Gottes voranzugehen, um ein guter König zu sein. Das ist nicht ein Unbelehrbarer, der eben einfach so als Einzelkämpfer durchs Leben geht, sondern solche, die den Herrn fürchten, mit denen will er Gemeinschaft haben. Und da lernt er eben, was Anbetung anbetrifft. Und dann gehen wir weiter in Vers 4. Und sie werden dich nach deinem Wohlergehen fragen und dir 2 Brote geben und du sollst sie aus ihrer Hand annehmen. Es geht wirklich um das Thema Gemeinschaft und Anbetung im Haus Gottes. Vers 5. Danach wirst du zum Hügel Gottes, also nach Gibea Elohim, kommen, wo Aufstellungen der Philister sind. Das dritte Zeichen bringt ihn an einen Ort, wo er konfrontiert wird mit dem Feind, mit dem Todfeind Israels damals. Und wir müssen uns vorstellen, da sind wir ja im benjaminitischen Bergland, Zentralisrael, und was suchen die Philister dort? Die hatten ihr Land im heutigen Gazastreifen und darum herum, das war das Land der Philister. Aber sehen wir, wie die sich im Land ausgebreitet hatten, und da hatten sie einen militärischen Stützpunkt. Er wird also daran erinnert, in seiner Aufgabe als König, es gibt da einen Feind des Volkes Gottes, der zu besiegen ist. Und es wird geschehen, so wie du dort in die Stadt kommst, wirst du einer Schar Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Harfe und Tamburin und Flöte und Laute, und sie werden weissagen. Da hat er also eine ganze Reihe von Propheten angetroffen, die Lieder sangen, geistliche Lieder, begleitet mit diesen Instrumenten. Und Weissagung bedeutet ja, nach 1. Korinther 14, Vers 3, Reden zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Und so sind eigentlich alle Psalmen, die ja Lieder waren, die mit solchen Instrumenten wie hier, Harfe, Tamburin, Flöte, Laute, begleitet wurden. So sind Psalmen eben Weissagungen. Und dann wird aber gesagt, wenn die da singen, und zwar angesichts des Feindes. Wie kann man da singen angesichts des Feindes? Nun, das ist eben, wenn man diese Erfahrung kennt, wie sie im Psalm 23 ausgedrückt werden, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Das bedeutet, der gute Hirte geht durch die Wüste, er weiß genau, wo diese Plätze sind, wo es so grüne Teppiche gibt, in der judäischen Wüste. Und einen Tisch, hebräisch Shulchan, im Althebräischen war das ursprünglich die Bezeichnung für ein Fell, das man auf den Boden legte. Es war drauf und man sitzte im Schneidersitz oder wie man auch wollte, da rundherum am Boden. So wie das in vielen Orten im Nahen Osten und Mittleren Osten immer noch gemacht wird. Also, wenn Psalm 23 eben von den Schafen unter der Führung des guten Hirten spricht, dann ist da nicht gemeint, dass die Schafe an Tischen sitzen mit vier Beinen, sondern es geht um solche grüne Teppiche, die der Hirte zuerst aufsucht und dann entfernt er alle giftigen Pflanzen. So bereitet er einen Tisch. Und dann holt er die Schafherde und die können genüsslich weiden. Also man muss darauf achten, in den Gemeinden darf nicht zugelassen, dass irgendwelche falschen Kräuter als Nahrung weitergegeben werden. Keine falschen und ungesunden Lehren. Das gehört zum Hirtendienst, einen Tisch bereiten. Aber dann im Angesicht der Feinde. Die Schafe können ruhig grasen. Ja, es gibt ja eine Kantate von Bach. Schafe können sicher weiden, wenn ein guter Hirte wacht. Das hat Bach komponiert für einen 30-jährigen Fürsten zu seinem Geburtstag. Und das ist ein Stück, das so eine Ruhe ausdrückt. Die können ruhig grasen, auch wenn es da in Distanz einen Löwen gab, der lauerte, dort ein Bären. Denn die Schafe konnten sich verlassen auf den Hirten. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Der Stecken, das war der Knüppel, mit dem der Hirte, wie das David machte, ganz konkret, die Feinde zusammenschlug. Den Löwen tötete, den Bären tötete. Und so können sie ruhig grasen. Und so sehen wir genau diese Schar-Propheten. Im Angesicht der Feinde sind sie völlig wohlgemut und können diese Siegeslieder singen. Aber dann wird gesagt in Vers 6, 1. Samuel 10, Vers 6, und der Geist des Herrn wird über dich geraten. Und du wirst mit ihnen weissagen und wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Warum steht hier, der Geist des Herrn wird über dich geraten? Das heißt nicht, wird über dich kommen. Ich habe hier das auf den Folien erklärt. Der Geist Gottes geriet, das ist das hebräische Wort Zalach. Und das wird auch benutzt bei diesem fleischlichen Richter, Simson, der ein Leben führte, das geistlich überhaupt nicht in Ordnung war. Und da lesen wir in Richter 14, Vers 6, 19 und 15, Vers 14, wie der Geist Gottes über Simson geriet. Und dieses Geraten drückt aus eine Wirkung, die gegen einen Widerstand vorgeht. Ja, also bei dem Gottesfürchtigen heißt es nicht, der Geist Gottes gerät, weil der Geist Gottes da wirken kann in geebneten Herzen. Aber Saul war nicht bekehrt. Und als Ausnahmefall hat Gott aber Saul trotzdem wirken lassen als Prophet. Und darum heißt es hier, dass der Geist Gottes über ihn, weil er König war, über ihn geriet. In seiner Funktion als von Gott erwählter König gab es diese Ausnahme, dass der Geist Gottes kurzfristig auf ihn kam. Und das war also eigentlich nicht seine Art, Sauls Art, solche Siegeslieder, solche Dankeslieder, solche Loblieder, solche Ermunterungslieder zu singen. Und darum sagt der Prophet, der Geist des Herrn wird über dich geraten und du wirst mit ihnen weissagen und du wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. So war er eben nicht. Aber kurzfristig, wenn der Geist Gottes einfach gegen die Widerstände in seinem Herzen doch wirkte, und er sang damit, war wie ein anderer Mensch, wie ein Wiedergeborener. Aber er war es nicht. Eigenartig. Wir erfahren noch mehr. Ich lese einfach mal weiter. Vers 7. Und es soll geschehen, wenn dir diese Zeichen eintreffen, so tu, was deine Hand finden wird. Denn Gott ist mit dir. Er hatte also die besten Voraussetzungen, König über Israel zu sein, denn Gott wollte ihn unterstützen. Und darauf weist eben auch hin, dass Gott den Geist über ihn geraten ließ. Vers 8. Und geh vor mir nach Gilgal hinab. Und siehe, ich werde zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern, um Friedensopfer zu schlachten. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme. Und ich werde dir mitteilen, was du tun sollst. Nach diesen 3 Zeichen wird ihm noch gesagt, dass er dann im Weiteren nach Gilgal gehen sollte und dort wird Samuel Opfer darbringen. Aber ganz wichtig wird ihm gesagt, du musst warten. Du musst warten, bis ich komme. Und wir werden sehen, später in der Geschichte wird dieser Punkt ganz entscheidend wichtig werden. Aber darum wollen wir ihn einfach mal festhalten, ohne dass ich zu viel schon verrate. Vers 9. Und es geschah, als er seinen Rücken wandte, um von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein Herz. Und alle diese Zeichen trafen ein an jenem Tag. Aber es braucht eine Verwandlung. Er war nicht so, wie er hätte sein sollen. Und als sie dorthin an den Hügel kamen, siehe, da kam ihm eine Schar Propheten entgegen. Und der Geist Gottes geriet über ihn. Da haben wir wieder Zalach. Und er weissagte in ihrer Mitte. Das war nicht etwas Ekstatisches. Aber eben, er hat diese Lieder mitgesungen und der Geist Gottes hat an ihm gewirkt. Und es geschah, als alle, die ihn von früher her kannten, sahen. Und siehe, er weissagte mit den Propheten. Da sprach das Volk einer zum anderen. Was ist denn mit dem Sohn des Kis geschehen? Ist auch Saul unter den Propheten? Merkt man, die Leute sind so erstaunt. Eigentlich passt das gar nicht zu diesem sympathischen Mann, der aber nicht eben ein aktives Glaubensleben führte. Und das erklärt jetzt uns auch, warum er Samuel gar nicht kannte und gar nicht wusste, was die Bedeutung von diesem Mann Gottes in seinen Tagen war. Ist auch Saul unter den Propheten? Und ein Mann von dort antwortete und sprach, und wer ist ihr Vater? Also wer ist da quasi geistlicher Leiter dieser Propheten zusammen mit Saul? Daher ist es zum Sprichwort geworden, ist auch Saul unter den Propheten? Jetzt erfahren wir noch mehr über diesen Mann. Irgendwie passt das gar nicht zu ihm. Und als er aufgehört hatte zu weissagen, kam er auf die Höhe. Und der Onkel Sauls sprach zu ihm und zu seinen Knaben, wohin seid ihr gegangen? Und er sprach, die Eselinnen zu suchen. Und als wir sahen, dass sie nirgends waren, gingen wir zu Samuel. Und der Onkel Sauls sprach, teile mir doch mit, was Samuel zu euch gesagt hat. Und Saul sprach zu seinem Onkel, er teilte uns als sicher mit, dass die Eselinnen gefunden seien. Aber die Sache von dem Königtum, wovon Samuel geredet hatte, teilte er ihm nicht mit. Da macht er noch ein Geheimnis draus. Das war ja noch nicht bekannt. Das war erst vor Gott so besiegelt. Das wollte er noch nicht preisgeben. Also man kann nicht sagen, er hat gelogen. Er hat einfach nicht alles erzählt. Und es ist so, als man früher Bibeln in die Sowjetunion bringen musste, da musste man ja auch nicht dem Zöllner sagen, übrigens schauen Sie nach, wir haben ganz viele Bibeln im Auto versteckt. Und man musste nicht alles erzählen, was man dabei hatte. Natürlich, weil es war Gottes Wille, dass Bibeln in die Sowjetunion kommen, aber Die Sowjetunion hat das verboten. Und man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss dem Staat gehorchen, aber da, wo ihr eben Dinge verbietet, die das Wort Gottes uns aufträgt, dann dürfen wir eben trotzdem Bibeln mitnehmen. Aber man muss dem Zöllner nicht alles sagen. Und wenn der Zöllner fragte, haben Sie Bibeln dabei? Ja, dann musste man nicht sagen, nein, denn das wäre gelogen gewesen. Aber man konnte sagen, schauen Sie nach. Und wenn er sie dann nicht im Pnü gefunden hat, dann war das seine Sache. Vers 17. Und Samuel berief das Volk zu dem Herrn nach Mizpa. Und er sprach zu den Kindern Israel, so spricht der Herr, der Gott Israels. Sehr ernst. Jetzt finden wir nochmals eine Volksversammlung in Mizpa. Das hatten wir doch schon in Kapitel 7. Und das war so eindrücklich, ich blende zurück, 1. Samuel 7, denn da möchte ich noch einen Gedanken hinzufügen, den ich nicht erwähnt hatte bis jetzt. 1. Samuel 7, Vers 5. Und Samuel sprach, versammelt ganz Israel nach Mizpa. Und ich will den Herrn für euch bitten. Und sie versammelten sich nach Mizpa und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn. Und sie fasteten an diesem Tag und sprachen dort, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Kinder Israel in Mizpa. Da in Mizpa hat es am Ende des Dienstes von Samuel wirklich eine Umkehr gegeben. Und die Menschen waren bereit, ihre Sünden zu bekennen. Man kann keine Sündenvergebung bekommen ohne Sündenbekenntnis und Sündenbereuen. 1. Johannes 1, Vers 9 ist ganz kategorisch. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also keine Sündenvergebung ohne Sündenbekenntnis und Bereuen der Sünden. Das haben sie hier gemacht. Und das ist doch eindrücklich, das war eine Art Erweckung in Israel. Aber wir haben gesehen, ganz kurz danach kommen sie zu ihm, die Ältesten, in 1. Samuel 8, Vers 4. Und sie sagen, wir möchten einen König gleich allen Nationen. Und Gott sagt, sie haben mich verworfen als König. Das ist doch schockierend, diese Nähe von dieser Umkehr, diesem Sündenbekenntnis und dann diese Dickköpfigkeit, Gott als König abzulehnen. Und das auch, nachdem Samuel ihn erklärt hat, schaut mal, was das für eine Belastung bringen wird für das ganze Volk. Ich erkläre euch die Weise des Königs. Und er hat alles im Detail ausgeführt. Und er hat gesagt, schaut, das wird ganz schwer werden für euch. Und ihr werdet zum Herrn schreien und er wird dann nicht hören. Aber das Volk weigerte sich, 8 Vers 19. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Und sie sprachen, nein, sondern ein König soll über uns sein. Und das zeigt uns, wenn wir in unserem Leben eine Umkehr erlebt haben, das ist nicht die Garantie, dass wir auch in den weiteren Wochen und Monaten den Weg mit dem Herrn treu gehen. Aber das soll auch nicht Angst machen. Aber es soll ermutigen, es ist so wichtig, dass wir jeden Tag wieder neu uns bewusst machen und uns sagen, ich möchte auch an diesem Tag dem Herrn die Treue halten. Spurgeon hat das sehr gut gesagt. Er hat gesagt, der Glaube von gestern hilft mir nicht für heute. Natürlich, der Glaube bei der Bekehrung hat Bedeutung für alle Ewigkeit. Wer von diesem Brot isst, Johannes 6, das ist ein Punktual, den Akt des Essens vollzieht, wird leben in Ewigkeit. Also wer sich echt bekehrt, da gilt der Glaube auch für die Ewigkeit. Aber wenn es geht eben um die Nachfolge, ist die Treue von gestern nicht die Garantie für die Treue von heute. Und das zeigt uns eben, dass wir auf unsere Herzen nicht vertrauen können. Und darum, hier in Kapitel 8, sehen wir unfasslich. Aber da haben sie so gedreht. Wir fahren weiter in 1. Samuel 10, ab Vers 17. Ich lese nochmals. Und Samuel berief das Volk zu dem Herrn nach Mizpa. Und er sprach zu den Kindern Israel: So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe Israel aus Ägypten heraufgeführt und euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrückten. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus all eurem Unglück und euren Drangsalen gerettet hat. Und habt zu ihm gesagt: Einen König sollst du über uns setzen. Also nochmals wird an dem Ort, wo sie damals in Mizpah eine Umkehr erlebt hatten, wird ihnen gesagt: Ihr habt Gott verworfen. Und was hier geschah, war eigentlich schon ein Vorgeschmack von dem, was später kommen sollte in Johannes 19. Da sehen wir, wie in Vers 15, können wir aufschlagen, wie die Volksmenge den König verworfen hatte unter der Anleitung ihrer Führer. Johannes 19, Vers 15. Ich lese schon Vers 14. Es war aber Rüsttag des Passa. Es war um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden: Siehe euer König. Sie aber schrien: Hinweg, hinweg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die führenden Priester antworteten: Wir haben keinen König, als nur den Kaiser. Dann nun überlieferte er ihn an sie, damit er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Da haben sie den König ganz bewusst verworfen. Der Messias. Übrigens, noch so nebenbei erklärt, Vers 14, es war Rüsttag des Passa. Rüsttag ist der Ausdruck für Freitag im Altgriechischen. Weil der Freitag war der Tag, an dem man den Sabbat jeweils vorbereitete. Und übrigens auch noch im Neugriechischen wird Freitag als Rüsttag bezeichnet. Ja? Das nur so nebenbei, weil bald ist wieder die Passazeit und dann zirkulieren wieder Artikel im Internet. Das ist alles falsch mit Karfreitag und Jesus Christus ist nicht am ersten Tag der Woche auferstanden. Und da wird so ein Unfug betrieben. Aber dann hilft es vielleicht zu wissen, das war Rüsttag des Passa. Das heißt also Freitag in der Passawoche. Und dann kommt Schabbat und dann kommt der erste Tag der Woche. Und der Jesus ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Ja, und da haben sie den König verworfen. Und wenn wir dazu noch aufschlagen, Lukas 19, Vers 14, das war ja gerade vor dem letzten Gang des Herrn Jesus nach Golgatha. Er kam da nach Jericho, hat den Blinden, Bartimäus dort geheilt. Lukas 18, 35, nähert er sich Jericho. Dann Kapitel 19, da hat er Zachäus aus seiner Gefangenschaft in der Sünde befreit. Und dann ist es so, dass der Herr schließlich weiterging, um nach Jerusalem zu gehen. Ich lese Vers 11. Als sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Er sprach nun: Ein gewisser hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er rief aber seine 10 Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen: Handelt, bis ich komme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, dass er diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen ließ, um zu erfahren, was jeder erhandelt hätte. Und so weiter. Also der Herr ging dann von Jericho nach Jerusalem hinauf, um zu sterben. Und da auf diesem Weg von Jericho nach Jerusalem fügt er dieses Gleichnis hinzu. Dieser gewisse, hochgeborene Mann ist er selbst, der in ein fernes Land gehen sollte, nämlich zurück in den Himmel. Aber er hat Jünger, Nachfolger auf der Erde, denen hat er Geldwerte aus Silber, das sind diese Pfunde, ausgeteilt, sie sollen handeln, bis er wiederkommt. Aber dann wird gesagt, seine Bürger, das sind die Ungläubigen unter seinem Volk, die ihn abgelehnt haben. Die hassten ihn, heißt es hier, und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Auch das war eben Ausdruck dieser Verwerfung des Königs. Zurück zu 1. Samuel 10, Vers 19. Ihr habt heute euren Gott verworfen, der auch euch aus all eurem Unglück und euren Drangsalen gerettet hat. Und habt zu ihm gesagt, einen König sollst du über uns setzen. Nun denn, stellt euch auf vor dem Herrn. Also bewusst stellt er sie in die Gegenwart Gottes. Vor dem Herrn. Nach euren Stämmen und nach euren Tausenden. Und Samuel ließ alle Stämme Israels herzutreten. Und es wurde getroffen, der Stamm Benjamin. Durchs Los hat Gott entschieden. Und da wurde mal klar, aus allen 12 Stämmen, der neue König kommt aus Benjamin. Und er ließ den Stamm Benjamin nach seinen Familien herzutreten. Und es wurde getroffen, die Familie Matri. Und es wurde getroffen, Saul, der Sohn des Kis. Und sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden. Und sie befragten wiederum den Herrn, wird der Mann noch hierher kommen? Und der Herr sprach, siehe, er hat sich beim Gerät versteckt. Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und er stellte sich mitten unter das Volk. Und er überragte das Volk. Von seiner Schulter an aufwärts. Nicht wahr? Da sieht man wieder etwas von seiner Bescheidenheit. Aber das ist nicht löbliche Bescheidenheit. Wenn der Herr einen Auftrag gibt, dann muss man bereit sein, hinzustehen. Und er versteckt sich. Ja? Das kann aus verschiedenen Gründen bei uns so sein, weil man eine gewisse Furchtsamkeit hat oder weil man einfach Mühe hat mit der Verantwortung, die der Herr gibt. Und da braucht es Überwindung. Und da haben wir Beispiele im Neuen Testament. Aber ich möchte ein Beispiel zitieren. Schlagen wir auf, Kolosser Brief. Muss ich vorstellen, Paulus hat einen Kolosser Brief in Rom geschrieben. Er ließ ihn überbringen durch Tychikus. Und dann wurde er zum ersten Mal in der Gemeinde dort vorgelesen. Alle haben gut zugehört. Eins, zwei, drei, vier. Und dann, ganz am Schluss, lesen wir ab Vers 15, Kolosser 4, 15. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Versammlung, die in seinem Haus ist. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so macht, dass er auch in der Versammlung der Laodicea gelesen werde. Und dass auch ihr den aus Laodicea, übrigens nicht an Laodicea, sondern aus Laodicea, das ist damit der Epheserbrief, der auch schon weitergegeben wurde, und dann musste er nach Kolossä, und den Brief aus Laodicea lest. Und dann plötzlich, am Schluss, und sagt Archippus, und er sitzt da, am Schluss des Briefes noch, und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Oh, das war einer, der irgendwie noch eine spezielle Ermutigung brauchte, um hinzustehen. Aber wenn der Herr wirklich uns den Auftrag gegeben hat, dann sollen wir ihn auch mutig tun. Und dann sagt Paulus noch, der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Das ist das, was er jeweils am Schluss noch handschriftlich hinzugefügt hatte, nach vollendetem Diktat. Ja, und Saul versteckt sich. Aber dann kommt er, sie holen ihn von dort und realisieren, wow, ein Riese. Vers 24, und Samuel sprach zum ganzen Volk, habt ihr den gesehen, den der Herr erwählt hat? Denn keiner ist wie er im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sie sprachen, es lebe der König. Das ist eigentlich zum Durchdrehen. Wie können die jauchzen in Mizpa an dem Tag, als der Prophet Samuel ihnen gesagt hat, Vers 19, ihr aber habt heute euren Gott verworfen. Das wäre der Moment des Heulens gewesen. Die sind einfach darüber hinweggegangen und jauchzen über diesen König, den sie endlich haben. Vers 25, und Samuel sagte dem Volk das Recht des Königtums und er schrieb es in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Das heißt, diese Schrift, die alles klar machte, was das Königtum an Verantwortung jetzt von Israel einfordern wird, das wurde feierlich in die Gegenwart Gottes gestellt. Und wenn man wissen möchte, was das ist, schlag mal auf, 2. Mose. Dort geht es ja um das Manna, was Gott auf der Wüstenwanderung zum ersten Mal regnen ließ. Und dann heißt es am Schluss des Kapitels, welches? 2. Mose 16, Vers 33. Und Mose sprach zu Aaron, nimm einen Krug. 2. Mose 16, 33. Und Mose sprach zu Aaron, nimm einen Krug und tu Mahn hinein. Einen Gomer voll. Und lege es vor dem Herrn nieder, zur Aufbewahrung für eure Geschlechter. So wie der Herr Mose geboten hatte, legte Aaron es vor das Zeugnis nieder, zur Aufbewahrung. Also dieser goldene Krug wurde vor dem Herrn hingestellt und später, als dann eben die Bundeslade gebaut wurde, da heißt es, legte Aaron es vor das Zeugnis nieder zur Aufbewahrung. Das Zeugnis ist in der Bibel wiederholt der Ausdruck für die zwei Tafeln des Gesetzes, die dann in die Bundeslade gelegt wurden. Und schließlich hat man ja auch den Krug mit dem Manna nach Hebräer 9 in die Bundeslade hineingelegt. Also, das heißt, dieses Dokument wurde eben vor der Bundeslade platziert, in der Gegenwart Gottes, als Zeugnis gegen das Volk. Und Samuel entließ das ganze Volk, jeden in sein Haus. Und auch Saul ging in sein Haus nach Gibea. Und mit ihm zog die Schar, deren Herz Gott gerührt hatte. Aber einige Söhne Belials sprachen, wie sollte der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Aber er war wie taub. Wieder etwas Spezielles, was den natürlichen Charakter von Saul anbetrifft. Da gibt es also ganz böse Leute. Das ist die Bezeichnung Söhne Belials. Nichtsnutze. Die haben sich gegen Saul gestellt. Die haben ihn verachtet und wollten ihm auch nicht die Ehre als König geben. Man könnte als Rechtsanwalt als Fürsprecher sagen, eigentlich waren diese Söhne Belials gar nicht so daneben. Nicht wahr? Das war ja der König nach den Gedanken der Menschen. Das war nicht der König, wie Gott ihn geplant hatte. Und sie verweigern ihm die Ehre. Aber wusste das Samuel nicht? Natürlich wusste er das. Es war ja für ihn ganz schrecklich, dass sie einen König wollten. Und trotzdem hat er das alles, was wir bis jetzt gelesen haben, was er für Saul gemacht hat, das war ja unglaublich, dieser Einsatz. Und eigentlich würde man ja menschlich verstehen, wenn Samuel vor Eifersucht gebrannt hätte. Ja, damit war er quasi abgeschnitten. So, deine 20 Jahre, die sind vorbei, jetzt kommt der König. Aber er hat gesehen, der Herr hat gesagt, jawohl, höre auf sie. Und er hat das akzeptiert. Und er hat diesen König stehen lassen. Akzeptiert. Und so gibt es auch Leute heute in der Regierung, mit denen haben wir total Mühe, nicht wahr? Total Mühe. Und wir fragen uns, wie sind sie dahin gekommen? Ja, in den Regierungswegen Gottes. Und dann können wir sie einfach verachten und in unseren Gehorsam entziehen. Nein, geht nicht. Das waren Söhne Belials. Und wenn wir sehen, nicht nur Samuel war so vorbildlich in seinem Verhalten gegenüber Saul, sondern später sollte es auch David tun. Als er von Saul verfolgt wurde, über so lange Zeit, ständig fliehen musste, da hatte er auch Gelegenheiten, da hätte er Hand an den König legen können. Aber er hat es immer abgelehnt und gesagt, nein, er ist der Gesalbte des Herrn. Und hat es dem Herrn überlassen, bis dann der Tag kam, wo Gott ihn aus der Hand Sauls rettete. Das ist auch ganz eindrücklich, wie er diese Regierung, die eine problematische Regierung war, trotzdem stehen lassen konnte. Aber er hat sich natürlich nie durch die Regierung zu etwas zwingen lassen, was Sünde gewesen wäre. Aber die Achtung blieb. Und wenn man so zurückdenkt auf die vergangenen paar Jahre, da wurden viele in der Regierung gelästert. Und man könnte sagen, ja, aber zu Recht. Das sind wirklich Leute, die haben und die meinen und die, ja. Aber der Judasbrief sagt vorbildlich, dass der Engel Michael, einer der ersten Fürsten, gegen den Teufel kein lästerndes Wort vorgebracht hatte. Und zwar, weil der Teufel ist zwar ein führender Engel, ein Engelfürst, gefallen, und Michael hat ihn nicht gelästert und ist damit ein Vorbild. Das wird im Judasbrief so vorgestellt. Also es geht nicht, dass wir Leute, auch wenn sie eben so sind, dass wir wirklich echt Mühe haben müssen mit ihnen, dass wir sie lästern. Das ist das, was die Söhne Belials getan haben. Und eindrücklich, Saul aber war wie taub. Der hat einfach diesen Großmut gehabt, über diese Leute hinwegzugehen, ohne sich da zu ärgern. Ohne Wiedergeburt. Das war so sein menschlicher, großzügiger Aspekt. Ja, und dann kommt noch etwas dazu. Saul geht in sein Haus nach Gibea. Gibea? Wo hatten wir das schon in der biblischen Geschichte? Ja, natürlich in Richter. In Richter. Jetzt muss man für sich lesen, diese letzten Kapitel, Richter 19, 20, 21. Eine furchtbare Geschichte. Und sie zeigt, dass der Bruch mit Gott führt zum Bruch mit den Menschen. Und es geht in diesen Kapiteln um Ehebruch, Massenvergewaltigung, Mord, Krieg und Menschenraub. Also nur übel. Aber die ganze Sache kreist um eine Ortschaft und die heißt Gibea. Und Gibea wird hier beschrieben und das ist wie eine Fotografie von dem, was wir aus 1. Mose wissen über Sodom und Gomorra. Nur waren das nicht abgefallene Kanaaniter, sondern Israeliten. Und diese Stadt Gibea war also, kann man sagen, die Hochburg des Bösen. Und dann ist es eben schon interessant, nachdem man das Buch Richter studiert hat, dann kommt man zu 1. Samuel und zu Saul und der kommt ausgerechnet aus Gibea. Und wenn wir noch ein bisschen weiterlesen, einfach um die Brücke zu schaffen, aber morgen werden wir uns dann speziell mit 1. Mose 11 beschäftigen. Und Nahas, der Ammoniter, zog herauf und belagerte Jabes Gilead. Und alle Männer von Jabes sprachen zu Nahas: Schließe einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienen. Aber Nahas, der Ammoniter, sprach zu ihnen: Unter dieser Bedingung will ich einen Bund mit euch schließen, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und damit eine Schmach auf ganz Israel lege. Und die Ältesten von Jabes sprachen zu ihm: Lass uns 7 Tage, und wir wollen Boten in alle Grenzen Israels senden, und wenn niemand da ist, der uns rettet, so wollen wir zu dir hinausgehen. Und die Boten kamen nach Gibea Saul und redeten diese Worte zu den Ohren des Volkes. Und das ganze Volk erhob seine Stimme und weinte. Jetzt haben wir hier nochmals Gibea, aber Gibea Saul. Das ist eben ist der neue Name für Gibea, da wo Saul wohnte. Gibea Saul. Also dieses Sodom und Gomorra von Richter 19 bis 21. Und jetzt haben wir da noch eine Geschichte, die Ammoniter, davon wird morgen noch mehr Erklärung kommen. Nahas, der Ammoniter, wollte Jabes Gilead, eine israelitische Stadt, erobern. Und die Bewohner von Jabes Gilead, die sehen nur noch eine Möglichkeit. Wir müssen mit dem Feind ein Abkommen schließen, einen Bund. Und dieser Bund sollte aber nach Nahas sehr, sehr schlimm aussehen. Er möchte nämlich allen in Jabes Gilead das rechte Auge ausstechen. Und dann suchen die von Jabes Gilead Hilfe bei ganz Israel. Aber Jabes Gilead, da müssen uns eigentlich auch die Ohren gellen. Ja, gehen wir zurück zu Richter. Ich habe gesagt, diese schlimme Geschichte. Sodom und Gomorra in Israel, Richter 19 bis 21. Da spielt die Ortschaft Jabes Gilead eine wichtige Rolle. Ich schlage nur kurz auf, Kapitel 21, Vers 8. Und sie sprachen: Gibt es irgendeinen von den Stämmen Israels, der nicht zu dem Herrn nach Mizpa heraufgekommen ist? Nicht wahr? Mizpa kennen wir auch. Das war schon damals der Ort, wo das Volk sich speziell versammelte, zu wichtigen Besprechungen. Gibt es irgendeinen von den Stämmen Israels, der nicht zu dem Herrn nach Mizpa heraufgekommen ist? Und siehe, kein Mann von Jabes Gilead war ins Lager in die Versammlung gekommen. Und das Volk wurde gemustert, und siehe, kein Mann war da von den Bewohnern von Jabes Gilead. Da sandte die Gemeinde 12.000 Mann von den tapferen Männern dorthin, und sie geboten ihnen und sprachen: Geht hin und schlagt die Bewohner von Jabes Gilead mit der Schärfe des Schwertes. Diese Ortschaft hat gesagt: Wir halten uns aus der ganzen Sache raus, wir sind neutral. Aber das war Neutralität gegenüber dem Bösen. Und das ist ein Problem. Also ich spreche jetzt nicht über Schweiz und aktuelle Politik. Aber es geht darum, wir als Gläubige können auch, wenn ganz schlimme Dinge geschehen, einfach sagen, ich bin neutral. Ich bin neutral. Und wenn da Irrlehren sind, die zum Beispiel die Person des Herrn Jesus angreifen und man sagt, ja, das ist deren Sache, ich verhalte mich da neutral. Aber Neutralität gegenüber dem Bösen ist bereits eine Komplizenschaft mit dem Bösen. Und jetzt, nicht wahr, ist das einfach interessant zu lesen in dieser ganzen verdrehten Geschichte um den falschen König, da spielt Gibea eine Schlüsselrolle. Und jetzt kommt auch noch Jabes Gilead auf den Plan. Diese Stadt, die schon früher ein geistliches Problem hatte. Und da sehen wir, da hat der Herr zugelassen, dass dieser Feind diese Stadt belagert. Und dann werden wir sehen, wie Gott aber diese Stadt in seiner Gnade, in reiner Gnade befreit. Aber morgen mehr davon.